Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Saal 3 zur Lesung von Angelika Reitzer und bitte auch gleich um einen Applaus. Für ja, ich habe kurz die Gelegenheit, Angelika Reitzer vorzustellen, wurde 1971 in Graz geboren, lebt als freie Autorin in Wien, als freie Autorin seit 2004. Sie arbeitete davor in diversen kunst- und kulturnahen Bereichen, Filmverleih, Verlagswesen und auch Veranstaltungszentren. Und 2007 ist dann ihr erster Roman Taghelle Gegend im Heimon Verlag erschienen. Es folgten Preise und Auszeichnungen sowie ein Erzählband mit dem Titel Frauen in Vasen 2008. Und letztes Jahr dann, also 2010, im Residenzverlag Unter uns, aus dem Roman wird Angelika heute auch lesen. Die Hauptfigur ist Clarissa. Es geht um Clarissas Verschwinden, um den Fall von Clarissa, der sich auch wunderbar darstellt in der Situation, dass sie einst Assistentin der Geschäftsführung war und in dieser Zeit in einem Loft lebte. Dann kam der Ausstieg aus der Arbeitswelt und sie hat Unterschlupf in einem WG-Zimmer gefunden und schlussendlich landete sie dann in einem Kellerzimmer unter uns bei einer Familie im Souterrain quasi und dort als Untermiete. Das ist die Hauptfigur. An sich begegnet man sehr vielen Figuren aus der Freiberufler-Szene, wenn man so will. Man könnte auch sagen aus der Generation Projektarbeit. Viele Kreativbereichsberufe werden abgedeckt. Es werden Patchwork-Familienverhältnisse dargestellt. Es geht um den schmalen Grat zwischen Selbstausbeutung und Selbstverwirklichung. Und die Fragilität dieser Netzwerke wird dargestellt. Angelika Reitzer zeigt Auflösungstendenzen von Bindungen privater und beruflicher Natur auf, ohne aber explizit zu werten. Sie stellt keine Behauptungen auf, sondern zeigt eben die Möglichkeiten und das, was funktioniert, heißt es einmal, ist nicht sicher, dass das beste Modell ist. Der Ton ist unaufgeregt, aber sehr poetisch, rhythmisiert und atmosphärisch verdichtet. Es ist im höchsten Maße realistische Literatur, aber gleichzeitig maximal poetisch. Angelika Reitzer saugt das Poetische quasi aus dem Alltag, beziehungsweise sieht die Poesie in den Dingen. Die Erzählung ist mehrschichtig angelegt und zur Abbildung der Wirklichkeit verwendet Angelika Reitzer gerne filmische Mittel, was mich gleich schon dazu bringt, an dieser Stelle einen Schnitt zu machen. Das waren die kurzen Einführungsworte meinerseits. Und viel Vergnügen mit der Lesung von Angelika Reitzer.
Ja, vielen Dank, Markus Köhle, für die nicht nur sehr schöne Einleitung, sondern auch sehr hilfreiche, weil da muss ich jetzt nicht irgendwie so viel erzählen. Ja, Clarissa ist die Hauptfigur, sie ist die wichtigste wahrscheinlich in dem Roman. Aber es gibt einige andere Protagonisten, Freunde, auch Familie. Und ich sage, dass es ist eigentlich vielleicht so etwas wie ein Ensemble-Roman. Und für die heutige Lesung habe ich mir gedacht, steht nicht Clarissa im Mittelpunkt. Sie wird zwar auch auftauchen, aber ich wende mich einer Figur zu, die Flo heißt, Florian. Und das ist ein Freund dieser Clarissa. Fang mitten im Buch an, Kapitel 29, ein Dialog. Da hast du dir aber einen schönen Platz ausgesucht, um den Himmel anzuschauen. Ach, es ist nur 3, 4, noch ein Flugzeug, ungewöhnlich um die Zeit. 2 haben den exakt gleichen Bogen gemacht, lustig. Wie blau der Himmel ist, als ob Frühling wäre. Wasser ist aber nicht so viel vorhanden wie im Frühjahr. Hallo übrigens. Gehen wir, magst du ein Stück spazieren, Chiara? Da fliegen 3 Vögel auf das Geländer zu, lassen sich nieder, es sind Tauben. Hier ist vielleicht nicht so ein guter Ort für Spaziergänge. Wieso bist du zu Fuß unterwegs? Drüben steht mein Auto. Beim Vorbeifahren dachte ich mir gleich, da wartet jemand auf mich. Wie du den Kopf zum Himmel gedreht hast, habe ich dich erkannt. Magst du mit zu mir kommen? Ich könnte was kochen. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof. zu Fuß, ich bring dich, komm, steig ein. Sie gehen von der Brücke hinunter. Dass du immer noch diese Kiste hast, dass die noch fährt, warte. Die Tür lässt sich nur von innen öffnen. Florian steigt ein. Er räumt ein paar Sachen nach hinten, beugt sich hinüber. Clarissa steigt ein. Sofort landen ein paar Brösel auf einem Hosenbein, magnetisch. Nach ein paar Minuten Fahrt sagt Clarissa: Ach, ich komme gern auf dein Angebot zurück. Essen mag ich nichts, aber einen Kaffee gern. Florian biegt ab, fährt zurück, er schaut auf die Straße. Clarissa wischt über ihre Oberschenkel. Oft tut sie das. Bei der Einfahrt zur Wohnanlage öffnet er mit einer Fernbedienung die Schranke, er parkt sein Auto, dann gehen sie durch zwei Hausdurchgänge auf ein dreistöckiges Haus zu. Steinböden, Spione, Sicherheitstüren. Florian holt den Lift, dann steigt er doch hinter Clarissa die Treppe hinauf in den dritten Stock. Er sperrt seine Wohnungstür auf. Fliesenboden, Plastikschale mit einem Paar ausgetretener Männerschuhe. Als Clarissa ihre Schuhe abstreifen will, sagt er: Bitte nicht, die Putzfrau ist krank oder im Urlaub. Sie schiebt ihre Schuhe auf die Plastikschale. Kalter Fliesenboden. Der Parkett in der Küche ist warm, auch im Wohnzimmer. Sie geht auf den Balkon, hört, wie Florian die Kaffeemaschine einschaltet. Er kommt zu ihr. Ich kann auch Tee anbieten und Shortbread. Natürlich. Clarissa will lieber Kaffee. Sie steht auf dem Betonboden. Kleine Steinchen spürt sie. Florian bringt ihr Hausschuhe, die sie nicht anzieht. Er stellt ein kleines Tischchen auf den Balkon, klappt zwei Gartenstühle auf. Durch einen Spalt zwischen Boden und Brüstung weht leicht kühle Luft. Sie beugt sich über das Geländer, schaut auf Teppichstangen, kurzen Rasen, eine Schaukel und eine zugedeckte Sandkiste mit ausgebleichtem Plastikspielzeug. Alles ist so ordentlich bei euch. Florian stellt einen dicken Rucksack zwischen Tisch und Stuhl und packt einen Papiersack aus, geht in die Küche, holt einen großen Teller, ein Brotmesser, eine Küchenrolle. Ich will dich aber nicht vom Mittagessen abhalten. Esse sowieso. Nimm dir, wenn du magst. Wie geht's dir denn, Flo? Tobias hat mir von deinen Erfolgen erzählt. Hör nicht auf den, der beschimpft mich ja jetzt schon von weitem als bösesten Manager ever. Ich baue Bremsen, ich meine. Hinter ihnen im Zimmer läutet ein Telefon, das Schnaufen einer Dampflok wird noch lauter, verstummt dann. Unmittelbar danach läutet noch ein Telefon, ein bisschen näher. Entschuldige, das ist die Susanna. Florian geht mit dem Sandwich in der Hand ins Zimmer. Clarissa schaut einem Schmetterling zu, der über die Brüstung flattert, gleich nicht mehr zu sehen ist. Wieder dampft das Handy, tutet. Florian steckt den Kopf zur Balkontür heraus, den Telefonhörer in der einen, das Sandwich in der anderen Hand. Entschuldige, mein Chef, in den Hörer hinein, du, bis nachher. Eine Viertelstunde später legt er sein Handy auf den Tisch, schaltet es aus. Feierabend. Schmeckt dir der Kaffee nicht? Clarissa zieht die Tasse näher zu sich heran. Schon. Wieso bist du eigentlich aus dieser hübschen Wohnung in der Altstadt ausgezogen? Wegen Michi? Michael hat nie bei mir gewohnt, du meinst, warum ich zurückgekommen bin? Schau, Chiara, das wird schon wieder. Schau mich an. Wenn ich über diese beschissene Brücke gehe, muss ich immer daran denken, was die richtige Abzweigung gewesen wäre. Ich weiß es ja auch nicht, was. Magst du echt nichts essen? Ich kann auch Spaghetti machen, ich habe auch Salat, sicher nicht. Entschuldige, Flo, das war nicht so gemeint, lieb von dir. Mir würde es auch nicht schaden, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Die haben sogar in Bukarest eine Filiale, aber ich komme nicht dazu. Ach, scheiße, Chiara. Weißt, ich glaube, es wäre wirklich besser, wenn du dir was anderes suchen würdest. Hat Clara mit dir geredet? Clara, wieso? Nein. Die werden die Bude irgendwann auf Vordermann bringen, sicher. Wenn sie mehr Platz brauchen, vielleicht die Zimmer unten renovieren. Ach nein, ich meine wegen dir. Ja, sicher. Ich schaue mich eh schon um. Kennst du die Raffaela Reiter? Raffi? Ja, ich weiß jetzt nicht. In so einer Stiftung hat die lange gearbeitet. Jetzt hat sie ihre eigene Firma. Ja, ja, die Raffi. Ihre Zwillinge waren mit dem Josef in der Krippe oder im Kindergarten. Die ist nett. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Wohnungen hat. Nein, aber sie braucht jemanden für... Ist egal. Ich brauche was Neues, ich weiß. Chiara... Jetzt schau nicht so. Also auch wenn das jetzt komisch klingt, es ist nicht so gemeint. Wenn du keine Lust mehr hast, bei Clara und Tobias zu wohnen, könntest du echt eine Zeit lang hier wohnen. Ich bin so gut wie nie da und wenn ich da bin, übernachte ich sowieso bei Susanna. Das ist nett von dir. Wir könnten ein Bier trinken, was meinst? Florian räumt die Essensreste und das Geschirr in die Küche. Von der Küche aus ruft er: Chiara, ich habe sogar Prosecco. Was? Mit einem Bier, der Prosecco-Flasche und einem Glas kommt er wieder zurück, setzt sich auf seinen Klappsessel, holt aus seiner Hosentasche einen Schlüsselbund mit einem Bieröffner. Ein paar Prinzipien darf man eben nicht aufgeben, er grinst, finde ich. Eine kleine Packung mit Erdnüssen aus der anderen Hosentasche. Ach, ich mag eigentlich keinen Alkohol. Clarissa wischt die Brösel von der Tischplatte die ganze Zeit. Als es ihr auffällt, verschränkt sie ihre Hände vor der Brust. Aber trink dein Bier, es ist Wochenende. Was war denn vorhin auf der Brücke? Schau, der Schmetterling ist wieder da. Was hast du denn vorgehabt? Wohin wolltest du fahren? Hast du nie Angst beim Fliegen? Clarissa, schau nicht so streng, hey, ich hab gedacht, ich besuche meine Eltern. Clarissa, meine Mutter, ich wollte den Zug um 3 nehmen, um 3:05 fährt er. Die S-Bahn? Ja, sicher, die S-Bahn, um 15:05 Uhr. Was hast du denn? Gegenüber geht ein Fenster auf, dunkelroter Stoff fließt die Hauswand hinunter. Ich habe mir gedacht, ich gehe vielleicht für eine Zeit in die Klinik. Vielleicht hat mein vorletzter Chef recht gehabt, als er mir das empfohlen hat. Der hat mit einem Psychologen über mich geredet, liegt wahrscheinlich an meiner Größe, haben auch die Kollegen damals bemerkt. Zuerst war es ein Scherz in einer Besprechung. Die kommen herein und streichen mir zuerst über den Kopf. Schön, dass du schon da bist, läuft der Beamer? Und wenn der Beamer einmal nicht lief oder wenn die Verbindung zum Computer unterbrochen war, streichelt mir irgendwann sogar die Praktikantin über den Arm. Kränk dich nicht, kann jedem passieren. Ich habe eigentlich die Technik im Griff gehabt. Ich war immer rechtzeitig, überpünktlich. Das war auch der Chef, der immer zu mir gesagt hat, Sie müssen endlich delegieren lernen, Frau Stadler. Warum machen Sie das selber? Haben Sie kein Vertrauen in Ihre Kollegen? Wofür stelle ich hier laufend neue Studentinnen ein, wenn Sie alles selber machen? Treten Sie einen Schritt zurück. Sie haben mich doch angelogen beim Bewerbungsgespräch. Zu mir haben Sie gesagt, Sie sind eine Teamspielerin. Oder wenn er im Büro angerufen hat, fragte er zuerst nach dem Gernot vom Marketing, dann nach der Frau im Vertrieb und wenn ich ihm sagte, was er sicher wusste, dass nur noch ich da bin, fing er wieder an. Warum sind Sie schon wieder die Letzte? Was machen Sie eigentlich um die Zeit noch im Büro? Machen Sie Ihre Arbeit doch wie alle anderen auch, am Tag. Sie haben sich heute um 7.15 Uhr eingeloggt. Wollen Sie hier einziehen? Und wenn er am nächsten oder übernächsten Tag ins Büro kam, steuert er gleich auf mich zu und tätschelte irgendwas an mir, deutete so eine Art Entschuldigung an. Sobald ich zurückzuckte, fing er wieder an. Sie haben anscheinend Angst vor Autoritäten oder haben Sie Angst davor, dass es jemand zu gut mit Ihnen meinen könnte? Ich hätte Sie längst rausschmeißen sollen. Die Auflistung vom Wochenende hätte mir doch den Rest geben sollen. Aber ich dachte, versuche es noch einmal mit der Stadler. Die lernt das schon noch. Ich wollte sie sogar für das interne Coaching vorschlagen. Scheiß auf die Konzerne, Chiara. Das sind doch ganz normale Mechanismen, um dich mürbe zu machen. Warum willst du jetzt in die Psychiatrie? Weil vor 2 Jahren, wie lange ist das her? Weil du dich vor ein paar Jahren nicht begrapschen hast lassen von irgendeinem Würstel? Ich höre schon wieder auf, Flo. Verzeih. Aber diese Brücke macht mich irgendwann noch wahnsinnig. Deswegen sollte ich in Behandlung, echt. Susanna würde jetzt sagen, eine Therapie kann eigentlich nie schaden. Stimmt wahrscheinlich. Apropos, kommst du mit? Susanna hat vorhin gesagt, liebe Grüße übrigens, habe ich vergessen, dir auszurichten. Ich soll dich unbedingt zum Abendessen mitbringen. Full House, die ganze Mischpoche ist da. Also nur so, kein Anlass. Schau nicht so streng, Florian. Ich gehe lieber nach Haus. Sage auch liebe Grüße. Ich besuche euch demnächst einmal, ja? Ich nehme dich mit. Jetzt renn doch nicht davon, Chiara, in einer Minute. Du weißt ja, ich gehe gern zu Fuß. Clarissa, hey, danke für den Kaffee. War schön. Der Mann an der Bar schaut auf die 2 großen Biere, die vor ihm stehen, unberührt. Er spürt ein leichtes Kitzeln, wenn er sich aufrichtet. Ossi, wann räumst du endlich den Dekokrempel weg? Das Lokal ist fast leer, an ein paar Tischen auf der anderen Seite des Raumes ein paar junge Leute, ein Grüppchen an zusammengeschobenen Tischen, 2 Frauen. Man sieht jetzt klar, weil die Raucher nach draußen müssen. Nur Ossi, der ewige Kellner, zündet sich immer wieder eine Zigarette im Durchgang zwischen Küche und Bar an, entlässt den Rauch in die Küche, die meiste Zeit ein Einarmiger. Ossi lacht. Er lacht häufig, lacht eigentlich immer, redet wenig. Antwortet auch nicht auf Florians Bemerkung, dem die Dekoration ebenso gleichgültig ist wie die Uhrzeit oder eine gut aussehende Frau, die sich für ihn interessieren könnte. Neben seinem Barhocker auf dem Boden der fette Rucksack mit dem Laptop und ein Trolley. Flo hat das Hemd oben aufgeknöpft, ohne die Krawatte zu lockern. Er sieht verschwitzt aus. Flo und Ossi kennen einander schon sehr lange und Ossi hat Florians Nachtschichten in der Fabrik, die Studienanfänge und den Rausschmiss von der Uni mitbekommen. Öfter einmal hat Ossi Florians Mitbewohner angerufen, damit der ihn abholt, wenn Flo nicht mehr gehen konnte. Aber Ossi hat ihn auch das eine oder andere Mal selber über den Platz gebracht und mit dem Lift nach oben, als er in einer WG 5 Minuten von Beethoven entfernt wohnte, das eigentlich Rollover Beethoven heißt, aber daran kann sich kaum noch jemand erinnern. Ossi weiß meistens Bescheid, ohne dass Florian ins Detail gehen muss. Mittlerweile reden sie manchmal und nicht gerade ausschweifend über die Kinder ihrer Freundinnen oder die dazugehörigen Mütter. Jeder bleibt auf seiner Seite der Bar. Flo, der immer noch regelmäßig vorbeikommt, auch wenn er schon lange in einem anderen Stadtteil wohnt. Jetzt spricht Flo wieder in sein Telefon, zu laut natürlich, aber Ossi zieht stark an seiner Zigarette, dann legt er sie hinter der Wand in einem Aschenbecher ab und zapft Schaum auf die wartenden kleinen Biere. Er lacht laut auf, als Florian reagiert nicht darauf. Tobias, komm vorbei, sei nicht so langweilig, he. Nichts ist, was sollen sein? Der Amir, keine Ahnung, wo der Amir ist. Ich hab dir schon was zu trinken bestellt, jetzt komm halt. Ist doch super, dann mach keinen Lärm, oder bist du schon im Pyjama? Auf dich ist überhaupt kein Verlass mehr, das ist echt nicht auszuhalten. An einem Tisch tuscheln 2 junge Frauen, schauen ständig zu Florian hinüber, sie rufen den Kellner und unterhalten sich mit ihm. Der lacht und geht zurück hinter die Bar. Florian ist sich bewusst, dass er beobachtet wird, hat sich leicht aufgerichtet und fährt sich einmal, zweimal durch sein sehr dunkles Haar. Er hat das Telefon mittlerweile neben die beiden Biergläser gelegt, nimmt es wieder auf, legt es zwischen die Gläser, stellt die korrekten Abstände her. Ossi hat wieder eine Hand in der Küche verschwinden lassen, sieht kräftig und hat beim nächsten Mal statt der Zigarette ein Glas Wasser in der Hand. Jetzt trink doch dein Bier, weil wenn du nicht aufpasst, stelle ich dir noch ein drittes hin von den Juristinnen da hinten. Juristinnen? Flo dreht seinen Kopf nur andeutungsweise in deren Richtung. Kinder sind das, untersteh dich. Ossi lacht und seine strahlend weißen Zähne sind ein bisschen länger zu sehen als sonst. Er lässt wieder die Hand in der Küche verschwinden und da zieht Flo blitzschnell ein blinkendes Handy aus seiner Jacketttasche und zielt damit auf den Kellner. Hände hoch oder ich zeig dich an. Ossi verzieht endlich eine Miene, bemüht sich ernst oder genervt reinzuschauen. Was macht denn die Su heute? Warum hast du überhaupt Ausgang? Flo schaut auf das blinkende Telefon, legt es neben das andere. Also im Ernst. Ich finde, es ist eine extreme Zumutung, dass du deine Gäste so räucherst. Er hält ihm das Handy hin. Rufst du den Tobias an für mich und sagst ihm, es ist ein Notfall? Jetzt lacht Ossi wieder ausführlich, geht, ohne ein Wort zu sagen, zu einem Tisch ganz hinten. Flo nimmt beide Telefone in die Hände, eine Unterhaltung entwickelt sich ein bisschen schleppend. Über das Glück und den richtigen Zeitpunkt und über Möglichkeiten oder Perspektiven. Schau, es ist so. Du hast jahrelang nach deiner Suse gesucht. Weißt du das überhaupt noch? Zu Gabi hast du Susi gesagt und wie du schon ein halbes Jahr mit der Andrea zusammen warst, hast du sie nicht nur einmal so genannt. So schlecht ist das alles nicht. Ich meine, wenn die Susanna damals noch schwanger gewesen wäre, hättest du dann den Job angenommen? Das zweite Telefon sagt gar nichts, lacht aber auch nicht. Eben. Es ist ja nicht so, dass ich nicht das Gefühl habe, sie sind meine Kinder. Die Miranda konnte noch nicht einmal sitzen, da hat sie sich schon beruhigt, wenn ich sie in den Arm genommen habe. Verständnis, aber auch ein bisschen Genervtheit über das allzu Bekannte beim Gegenüber. Und ich verstehe ja auch, dass sie jetzt einmal arbeiten will. Es läuft ja auch ganz gut für sie. Das heißt, wenn sie dranbleibt, wird das schon was. Aber es ginge sich auch aus, wenn sie ein paar Monate reduziert. Ich habe immer gesagt, sie soll das nicht alleine durchziehen, aber die müssen sich ja ständig immer alle selber verwirklichen, weil du dann zu Hause bleibst, oder wie? Ossi räumt Gläser in die Maschine, sein Blick ist melancholisch, aber er lächelt vor sich hin, schaltet den Geschirrspüler ein und die Musik ein bisschen lauter. Mit minimal federnden Hüften geht er die Tische ab, keiner will etwas von ihm, alle haben, was sie brauchen, manche brauchen gar nichts mehr, es wird spät, von einem Moment auf den anderen. Er geht vor die Tür und raucht eine Zigarette. Durch die großen Fenster sieht seine Tätowierung am Oberarm aus wie ein gemusterter Ärmel. Als ein Telefon tutet, unterbricht Flo das Gespräch, liest, dann schreibt er, na bitte, beruhig dich wieder. Ich habe hier einen viel kompetenteren Gesprächspartner, nichts für ungut, husch husch ins Bett. Dann steckt er beide Handys in seine Jacke und trinkt schnell hintereinander die beiden Biere aus. Als Ossi wieder hinter der Bar erscheint, bestellt er ein drittes und befragt ihn zur Musik. 36. Hallo Clarissa, Susanna hier. Melde dich doch einmal. Wir würden dich gern zum Essen einladen, vielleicht dieses Wochenende. Flo ist ab Donnerstag wieder da. Wir könnten Freitag oder Sonntag. Was ist mit dir? Ruf an. Restrukturierung bedeutet Personalabbau, ist ja klar. Wie soll es dem Unternehmen gut gehen, wenn es alle seine Angestellten behält? Da stand es schwarz auf weiß, schwarz auf rosa, die Wirtschaftsseiten erklärten es und die Politik assistierte. Kann ja nicht funktionieren. Ich fing mit den Hosen an, ich würde neue Kleiderhaken brauchen. Warum hatte ich immer zu wenige Haken, hatte mir doch seit Ewigkeiten nichts Neues mehr gekauft. Nach jeder Hose frisches Wasser für den Dampf. Das Bügeleisen hatte ich schon seit Jahren. Auch das Bügelbrett war noch in einem guten Zustand, weil ich den Leinenbezug regelmäßig auskochte und nach den Jahren austauschte. Alle Hosen mussten regelmäßig gebügelt werden, auch wenn sie monatelang im Kasten hingen, dann vor allem. Susanna würde sicher wieder in ihren Hippie-Schlappersachen herumrennen und Flo in einer Mischung aus Business- und Freizeitlook. Gerne trug er ja zu Hause ein akkurat gebügeltes Hemd zur Trainingshose. Von den Blusen und Hemden ganz zu schweigen. Wie war es möglich, dass die hängend im Kleiderkasten zerknitterten? Ich würde sie später zurückrufen, nicht während der Arbeit. Ich wusch die Weißwäsche, putzte die Schuhe und hängte die nassen Sachen vor die Tür beim Hinterausgang. Da, wo das Gras nicht ganz so hoch war. Clarissa, hallo, meld dich doch. Hast du meine Nachricht gehört? Bussi, Susanna. Wenn der ganze Körper, also ein Konzern zum Beispiel, am Leben erhalten werden soll, ist es ganz selbstverständlich, dass einzelne Glieder abgetrennt werden müssen. Wer hat dann die Phantomschmerzen? Eben. Ameisenstraße im Arbeitszimmer, Kisten sortieren, die Schachtel mit den Kinderfotos auf die Seite räumen, heute nicht. Das brauchte ich jetzt nicht auch noch. Wenn Sie sonst noch jemanden einladen würden, würden Sie mir das vorher sagen? 2 Anrufe in Abwesenheit. Ich musste an dem Wochenende die Dokumente in Ordnung bringen, wollte sie am Montag bei Raffaela vorbeibringen. Wenn sie mich schon nicht einstellte, könnte sie mir doch einen Gefallen tun, eine Standortbestimmung. Wäre nicht zu viel verlangt, wenn sie so eine Nette war, wie alle ständig betonten. Vielleicht sollte ich vorher mit Susanna darüber sprechen. Hallo? Entschuldige bitte, ich melde mich erst jetzt. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Telefon war oder mit mir, stimmt. Heute ist ja schon Sonntag. Mir ist das jetzt ein bisschen unangenehm, also sehr, ach so, ja sicher, na klar verstehe ich das. Würde ich auch machen, wenn ich jemanden einlade und er schafft es nicht einmal zurückzurufen. Das ist ja nett. Ja, aber es ist so, dass ich vorher noch dringend Unterlagen fertig machen muss, das ist wirklich total wichtig. Und da wollte ich dich eh... Also macht es dir was aus, wenn ich ein bisschen später vorbeischaue? Nein, auf keinen Fall, warte bitte nicht. Ich esse dann hier was und komme einfach... Ja, in Ordnung, schön, bis nachher, ciao. Was war das denn für eine Idee, jemanden um seine Meinung zu fragen, der einen eh nicht brauchen konnte? Ob die sich überhaupt auskannte mit Portfolios? Vielleicht war Susannas Besuch auch gar nicht mehr da und ich würde in Ruhe mit ihr reden können. Sollte halt nicht zu spät da auftauchen. Sie muss am nächsten Tag in die Arbeit, Schule ist auch. Jetzt aber nicht, bitte nicht die Druckerpatrone. Liebe Su, ich schaff's leider nicht mehr. Auf ein andermal, liebe Grüße an alle. Sie senden, okay. Und mit dem Kapitel 40 gibt es jetzt nochmal einen Schritt oder auch einen Flug. Sind wir wieder bei Flo, der auch auswärts arbeitet. Für sie ist es selbstverständlich, dass er gut organisiert ist, ist er auch meistens. Nachdem sie 10 Minuten gewartet haben, gehen sie die 100 Stufen zu Fuß. Sicher wird in dem Moment, wenn sie die ersten Stufen hinaufgestiegen sind, mindestens ein Lift wieder funktionieren. Florian entschuldigt sich, als wäre es sein Fehler, seine Schuld, und Susanna bemüht sich, nicht darüber nachzudenken, weil sie es natürlich ebenso mühsam findet, aber mühsam ist es für sie auch, dass er sich immer sofort entschuldigt, als wäre er für alles verantwortlich, auch für einen Lift oder einen Bus, der ausfällt und so weiter. Das haben sie sich vorgenommen, 3 Tage allein sein, über alles Mögliche reden, ins Theater gehen, gut essen, einkaufen, allein sein miteinander, die Wohnung ein bisschen gemütlicher werden lassen, darüber nachdenken, wie das gehen könnte, dass Susanna mit den Kindern ein halbes Jahr oder ein ganzes mit Flo in der Großstadt verbringt, ein anderes Land, eine andere Sprache. Josef und Tami würde das sehr gut tun, Miranda könnte es einfach lernen. Susanna findet es weniger wichtig, wegzugehen. Für sie kann auch immer alles weiterlaufen. Eine verhindert die Möglichkeit der nächsten Folgen, aber immer mit viel Potenzial. Susanna führt ein Leben, das nach verarmtem Adel ausschaut, was natürlich anstrengend ist, ihr aber gut steht. Die abgebrochene Ausbildung, die kleine Gemeindebauwohnung, die immer wieder neuen Jobs, Rückkehr an die Uni für ein oder zwei Semester, eine eigene kleine Firma, aber Susanna ist keine Unternehmerin, obwohl sie eine gute Managerin ist und ihre Kinder nie ohne Jause in die Schule müssen, auch wenn sie selber die Nacht durchgefeiert hat. Hat von Unterrichten über Massieren bis zur Homepage-Gestaltung schon alles ausprobiert. Sie lässt sich von den Eltern nicht unterstützen, nur den Kindern dürfen sie Geschenke machen, so viel sie wollen. Mitzureden haben sie deshalb noch lange nicht. Taucht Susannas Mutter auf, schlüpft die Tochter und Mutter in Rollen, ganz wie es ihr Spaß macht. Legt die Füße auf den Tisch wie eine Jugendliche, zündet sich eine Zigarette im Salon der Mutter an, obwohl die das hasst, weist dann aber plötzlich ihren Sohn zurecht, wenn er am Tisch lümmelt oder beim Essen an seinem Handy herumdrückt. Sie kämpft um jeden einzelnen Groschen, den der Ex-Mann an die Kinder zu zahlen hat. Manchmal ist das ein Halbtagsjob, zwischendurch pfeift sie drauf, gibt nicht auf. Gerd zahlt über den minimalen Grundbetrag hinaus kaum etwas, verdient seit der Scheidung weniger als die Hälfte, wird kein Kind mehr bekommen, so viel ist klar. Flo übernimmt oft das Nötigste, zahlt an die zwei großen Taschengeld und Josefs Telefonrechnung. Darüber müssen sie nicht sprechen. Es ist ihr ein bisschen unangenehm, das Reden darüber. Bedingungslos kann er sein, für seine Baronessa alles tun und für die Kinder. Von der U-Bahn-Station bis zur Wohnung sind es nur wenige Meter und Susanna erschrickt über einen Haufen aus Briefen. Die Post aller Parteien liegt auf dem Fußboden im Flur. Warum erschrickt sie? Über die Müllsäcke neben dem Mistkübel auf dem Gehsteig hat sie die Augenbrauen hochgezogen und es wird ihr am nächsten Morgen nicht gelingen, den kleinen Plastiksack mit ihrem Müll daneben auf den Boden zu stellen, mitten in einer teuren Einkaufsstraße. Das hat sie bei ihrer Ankunft am Tag zuvor gar nicht gemerkt, nur die Müllsäcke, die Briefe am Boden, die grüne Tür. Als Florian die Wohnung gemietet hat, hatte sie ihr in wunderbaren, großartigen Bildern beschrieben. Schick, vornehm und edel alles. Er hat über die beiden Bäder gesprochen, natürlich zuallererst über die Bodenleisten, die neue Küche. Aber es gibt kein einziges Bild an der Wand. Die Garderobenhaken liegen am Fußboden im Wohnzimmer und seine Schuhe stehen aufgereiht in der Küche neben dem kleinen Gartentisch. Das neue Sofa wenigstens ist bunt, die Vorhänge liegen noch in der Kiste. Nur im Schlafzimmer hat Florian den fließenden Stoff über die angelehnten Vorhangstangen gehängt, sodass er das Fenster zu einem Drittel circa abdeckt. Aber bald nachdem sie in der Wohnung angekommen sind, Flos Rollkoffer und Susannas Reisetasche abgestellt haben, müssen sie gleich wieder raus. Das heißt, Susanna muss raus hier. Wie ein Fremdkörper steht ihre Tasche im Schlafzimmer. Sie wühlt darin, Florian hat seine Schuhe schon wieder angezogen, ein bisschen enttäuscht, irritiert, redet von einem indischen Lokal, von einem Japaner und einem Koreaner und sie solle entscheiden, worauf sie Lust habe. Dann beschließt Susanna, dass sie noch duschen möchte, will aber alleine duschen. Florian geht ins Wohnzimmer, das eindeutig sein Wohnzimmer ist, ein Männerwohnzimmer, wirft sie ihm vor. Total leblos alles, wirft sie ihm an den Kopf, während sie anfängt, sich auszuziehen. Florian schaltet seinen Laptop ein und schaut seine E-Mails durch. Als Susanna zu ihm kommt, nackt und mit nassen Haaren, telefoniert er mit einem Kollegen oder jemandem von der Arbeit, bemerkt gar nicht, wie kränkend das für Susanna ist, geht mit ihr in das zweite Schlafzimmer, redet immer weiter, ja, runzelt die Stirn und grinst sie an dabei, eher eine Grimasse, macht ihr den Kasten auf, alles ganz in Weiß gehalten und zeigt auf die Handtücher, setzt sich auf das Sofa, das hier steht und betrachtet Susanna, die Körper und Haare in die knallroten Handtücher wickelt. Einen Moment Gedanken verloren, holt ihn sein Gesprächspartner durch eine Frage wieder zurück. Susanna ist längst wieder draußen und hat im Wohnzimmer die kleine Stereoanlage laut aufgedreht, um gleich wieder im Bad, das am anderen Ende der Wohnung liegt, zu verschwinden. Irgendwann, eine Zeit später, brechen sie auf. Susanna will durch einen Park spazieren. Und auf dem Weg dahin bekommt sie starken Hunger. Florian muss auf der Stelle ein Restaurant in der Nähe ausfindig machen. Sie gehen zum Japaner, werden fröhlicher mit jedem Bier, das sie trinken und beschließen den Abend in einem alten, sehr touristischen Pub gegenüber der Wohnung, wo Susannas Genervtheit darüber, dass man drinnen nicht rauchen darf, dann doch so stark wird, dass sie vor der Sperrstunde nach Hause gehen. Nach Hause. Dieses Wort verwendet Susanna in den 3 Tagen kein einziges Mal. Es bleibt seine Wohnung, wenn sie mit Florian redet und seine Wohnung, wenn sie darüber mit einer Freundin telefoniert und auch mit ihren Kindern. Ein bisschen feudaler hat sie sich vorgestellt, aber die Zimmer sind von kaltem Licht beleuchtet, mit billigen Einbauschränken eingerichtet und der Balkon, der nur über das Stiegenhaus erreichbar ist, liegt in einem Lichthof, wo bestimmt niemals Sonne hinkommt. Susanna hätte nichts gegen ein spartanisches Apartment gehabt, auch wenn sie es lieber gemütlich mag, aber diese Wohnung ist einfach nur leer. Am ersten Nachmittag holt sie Flo im Büro ab und ist, als ob sie das nicht gewusst hätte, erschüttert über all die schlecht sitzenden Anzüge und kleinkarierten Hemden seiner Kollegen. Dabei arbeitet er mit einem Schwarzen zusammen und ein kleiner rothaariger Typ steht mit Flo über einen Plan gebeugt, als sie in das enge Zimmer kommt, in dem drei Schreibtische stehen. Das Office ist in einer richtig guten City-Lage angesiedelt. Beim Portier musste sie ihren Namen eintragen und zu wem sie kommt. Und das alles hat einen internationalen Touch, den sie eigentlich ganz gut findet. Aber wenn sie sich die Typen genau ansieht, sind es doch nur Techniker. Auch wenn sie Florian so nicht wahrnimmt. In dieser Umgebung ist das nicht anders möglich. Die ganze Schulfrage ist unlösbar für sie. Wie soll sie für drei Kinder Schulen auftreiben? Wer könnte das alles bezahlen? Und was würde sie denn hier machen? Sie stellen fest, dass sie bisher nie wirklich darüber gesprochen haben. Schulgeld? Haben wir eigentlich echt nie über Schulgeld gesprochen? Obwohl es fast ein Jahr gedauert hat, bis Flo diese Wohnung gefunden hat und obwohl er immer nach drei Zimmern gesucht hat, als wäre ihr Nachkommen schon ausgemacht gewesen. Während Florian im Büro ist, verbringt Susanna auch tatsächlich einen Vormittag in einem Möbelgeschäft und sucht Kleinzeug, das ein bisschen Leben in die kalte Wohnung bringen soll. Aber bevor sie zur Kasse geht, muss sie sich eingestehen, dass sie nicht sicher sagen kann, ob ihm das Kästchen und die Poster, der Beistelltisch fürs Wohnzimmer und der Teppich gefallen oder ob er es ihr zuliebe schön finden würde. Sie lässt den Einkaufswagen voll beladen in der Geschirrabteilung stehen und verbringt den restlichen Tag in Museen und in einem Vintage-Laden. Die gemeinsame Zeit ohne Kinder fühlt sich in immer wiederkehrenden, aber sehr kurzen Momenten fremd an, das vergeht sofort wieder. Susanna ist ein bisschen sauer, dass Florian so früh ins Büro muss und nicht vor fünf abgeholt werden kann. Stellt fest, dass sie von einer Urlaubssituation ausgegangen ist, einfach so. Aber Flo hat hier noch nie Urlaub gemacht. Er geht in kein Museum, außer auf einen Empfang oder wenn er mit einem Techniker einen Termin hat. Er marschiert morgens auf dem Weg ins Büro durch einen Park und tut so, als wäre das Bewegung und Frischluft genug für den ganzen Tag. Er kennt Lokale und Pubs, die Kinos, die am Weg in die Arbeit liegen und in denen er noch nie war, und ein Theater, in das er auch mit Susanna geht, ein Musical. Sie hat die Karten von zu Hause aus im Internet bestellt. Er kauft alles in einem Geschäft ein, in dem es alles gibt und das ums Eck liegt. Auch in einem Supermarkt ums andere Eck gibt es alles, was man im Haushalt braucht. Andere Geschäfte kennt er eher nur vom Vorbeigehen und wenn sie auf seinem täglichen Wegen liegen. In der Küche gibt es das Notwendigste. Ein Ständer mit 10 kleinen Behältnissen für Gewürze ist unbenutzt. Außer Salz und Pfeffer hat Florian noch Kräuter der Provence und Oregano gekauft. Im Kühlschrank steht ein Biosaft, ein Liter Biomilch, die abgelaufen ist, Butter und ein Glas Marmelade, noch nicht angebrochen, und 4 Dosen Bier. Susanna wirft Florian die Leblosigkeit seiner Wohnung vor, aber sie unterschlägt, dass er ja außer seiner Arbeit kaum ein Leben führt in dieser Stadt. Sie vergisst, dass er jeden freien Tag sofort zu ihr und den Kindern gefahren ist, dass er zwei Schreibtische in zwei Städten hat und die 40-Stunden-Woche eher eine Seltenheit ist. Wenn er zu ihr nach Hause kommt, ist er oft so müde und unansprechbar, obwohl sie, die sich freut, dass er endlich da ist, alles Mögliche mit ihm besprechen, ihm erzählen muss und dann auch ausgehen will, jetzt, da er endlich bei ihr ist. Er schwankt zwischen touristischen Anflügen, er will ihr die Stadt in ihrem allerbesten Licht zeigen, sie ihr schmackhaft machen, sie dazu bringen, dass sie mit den Kindern hierher zieht, obwohl das komplett unrealistisch ist, auch wenn es ihrer Beziehung und ihm, davon ist er überzeugt, gut täte. Dann wieder will er sich mit ihr ins Bett verkriechen, die Abwesenheit der Kinder ausnutzen, ja natürlich, aber es hat sich alles ein bisschen umgedreht zwischen ihnen beiden. Einmal möchte Susanna die Vorhangstangen montiert haben, denn man könnte von gegenüber in ihr Schlafzimmer sehen. Damit hat sie zwar recht, aber ihre Enttäuschung, dass er das nicht schon in den letzten 8 Wochen erledigen konnte, empfindet er als übertrieben. Dann ist sie zu K.O., weil sie den ganzen Tag unterwegs war. Es wird auch das Kinderthema nicht angesprochen, was aber beide gut finden. Es ist zu schwierig, es ist zu unlösbar. Niemand will das aussprechen, niemand will Konsequenzen ziehen. Am letzten Abend wirft sie ihm plötzlich ihr altes London vor, das natürlich eine andere, eine wildere Stadt war, mit Konzerten und Drogen und besetzten Häusern, mit coolen, lustigen Leuten aus der ganzen Welt und überhaupt. Und tatsächlich, Florian wusste das nicht. Florian kannte zwar die Geschichte, dass Susanna nach der Matura für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen war. Au pair, hatte er gedacht, naja, was halt unter Au pair so läuft. Susanne hatte nie besonders viel davon erzählt. Er hatte auch gar nicht daran gedacht, dass sie die Stadt ja sehr gut kannte. Er wusste, dass sie einmal da war, aber irgendwie war er davon ausgegangen, dass das zusammen mit Gerd war, eine Geschäftsreise vor den Kindern. Ihre Enttäuschung, die ihr ins Gesicht geschrieben steht, aus ihren Augen, kann man die vor allem lesen, nimmt ihn auf der Stelle mit. Was hätte er denn tun können? Sie hätte ja jemanden kontaktieren können, aber wie lange war das jetzt her? Doch mindestens 15 Jahre, vielleicht länger. Sie lässt der Enttäuschung, dass nichts davon hier in seiner Umgebung wiederzufinden ist, freien Lauf. Und irgendwann streiten sie, egal wer angefangen hat. Florian wirft ihr vor, dass sie 3 Tage lang nicht daran gedacht habe und das jetzt ausgrabe als finalen Vorwurf. Sagt blöde Sachen, die er später bereut. Susanna sagt gemeine Sachen, die sie am nächsten Tag nicht mehr genau weiß. Die Fetzen fliegen die halbe Nacht. Das hat aber auch etwas Befreiendes. Sie müssen sich nicht versöhnen, sie schlafen krantig und liebevoll miteinander. Die Vorhangstangen hat niemand montiert. Die Straßenlaternen leuchten ins Schlafzimmer. Und als der Wecker läutet, haben beide das Gefühl, noch gar nicht richtig geschlafen zu haben. Mit einem dröhnenden Kopf, Susanna, und Augen, die immer wieder zufallen auf dem Weg zum Flughafen, Florian, beginnen sie den Tag, reden wenig und verabschieden sich am Eingang zu Florians Gate mit einem Kuss und ohne ein Wort. Florian dreht sich um und sieht Susanna nach, die mit der Hand hinter ihrem Rücken winkt, weil sie weiß, dass es so lange dastehen wird, bis sie hinter dem nächsten Eck verschwunden ist. Danke.